Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Ich freue mich riesig, denn heute ist mein Gast hier live bei mir, Luke Jacques Rodney. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich auch da bin. Ja, ich freue mich.
Warum bist du hier? Ich mach's mal ganz kurz. Gesundheit ist dein Hobby, dein Beruf und deine größte Passion. Deswegen und noch aus vielen anderen Gründen bist du natürlich der perfekte Gast für eine Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast, Experten-Talk. Außerdem bist du Influencer, Autor, Speaker und dein Ziel ist es, Menschen dazu zu inspirieren, ihr volles Glücks- und Gesundheitspotenzial auszuschöpfen. So betitelst du es auf jeden Fall.
Genau.
Das Ganze verfolgst du mit einem holistischen Ansatz. Was das genau bedeutet, können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Und du bist ein absoluter Experte für den Ansatz, mit dem es gelingen soll, 100 zu werden.
Genau. Das ist ja irgendwie mein Lebensmotto, mein Lebensziel. Das ist natürlich irgendwie ein Synonym dafür, dass du gesund alt wirst. Ob es jetzt 90 oder 110 sind oder 100, ist egal. Aber ich möchte auf jeden Fall 100 werden.
Ja? Du ja. möchtest auf jeden Fall 100 werden?
Auf jeden Fall. Ich liebe das Leben und ich möchte hier so lange, wie es geht, gesund und fit sein.
Ja, ich glaube, vor allem möchte man gesund und fit alt werden, ne? Weil ich glaube, nur 100 werden, aber wenn es einem dann nicht gut geht, ist dann irgendwie auch nicht so das wahre Ziel, oder?
Genau, genau. Und das ist auch das, was dahinter steckt. Also es geht mir wirklich darum, dass du bis ins hohe Alter gesund und fit bist und das am besten halt mit Prävention erreichst und weniger mit Therapie.
Mhm.
Weil es macht einfach auch mehr Spaß, wenn man sich um seine Gesundheit kümmert, wenn man noch gesund ist und nicht erst, wenn man krank ist. Das ist auch einfacher.
Ja. Ist das auch Teil von diesem holistischen Ansatz, den du verfolgst? Was genau bedeutet der?
Ja, voll. Also ich habe mich durch meine Reisen viel mit Menschen beschäftigt, die sehr alt geworden sind und auch im Alter immer noch sehr fit sind. Und wenn man sich diese Leute anguckt, dann spielt selten eigentlich nur die Ernährung eine Rolle. Es ist in der Regel immer ein Gemisch aus Ernährung, Bewegung, natürlich die Luft, die atmen, der Alltag, den die haben. Also ich nenne das immer so Glück, also Community, Freunde, sowas. Natürlich auch das Wasser, das sie trinken. Und das versuche ich irgendwie in meiner Arbeit so alles unter einen Hut zu bringen. Weil ich glaube, das ist auch letztendlich das, was den Körper gesund hält. Wenn du alles so gut wie möglich irgendwie versuchst zu verfolgen sozusagen.
Okay, das heißt, dann manche Bedingungen, die du jetzt aber genannt hast, sowas wie Luft zum Beispiel, hat man ja gar nicht so unbedingt immer einen Einfluss drauf, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Großstadt lebt wie Berlin oder noch größer. Ich bin ja zum Beispiel viele Jahre, habe ich in São Paulo gelebt, ich habe mir gesagt, ich glaube, die Zeit, die ich dort verbracht habe, die hat meine Lunge so viel geschädigt, da brauche ich gar nicht anfangen zu rauchen, so nach dem Motto. Was macht man dann, wenn man diese Bedingungen gar nicht herstellen kann?
Genau, deswegen sind das auch in der Regel die Bereiche, über die ich nicht so häufig spreche, weil es ist einfach schwer zu beeinflussen. Also ich habe jahrelang neben der A40 gewohnt im tiefsten Ruhrgebiet. Also mir geht es ähnlich wie dir.
Ja.
Klar kann man jetzt aufs Land ziehen, wo wahrscheinlich deutlich bessere Luft ist. Aber dann ist die Frage, okay, leide vielleicht nicht darunter wieder das Glück, weil du eher der Stadtmensch bist. Wenn du natürlich eher der Landmensch bist, dann nicht. Also das sind, denke ich, Dinge, die hat jeder irgendwo selbst in der Hand und da muss man auch eigentlich nicht so viele Inhalte zu machen, weil es ist klar, dass manche Bereiche auf der Welt einfach eine deutlich bessere Luftqualität haben als andere. Aber ich denke, der Bereich Ernährung und Bewegung und Sport, da haben wir einen riesigen Einfluss drauf, jeden Tag mehrmals. Man überlegt, wir essen dreimal, wir haben so oft die Möglichkeit, uns zu bewegen, früher schlafen zu gehen. Und deswegen sind das so meine Hauptfokusbereiche und in meinen Augen auch die Dinge, die stärkste Gewichtung haben. Weil mit der Art und Weise, wie du dich ernährst und wie du dich bewegst, kannst du eben auch viele Dinge einfach wieder ausgleichen, wie zum Beispiel eine nicht so gute Luftqualität, vielleicht nicht so gutes Wasser, höhere Pestizidbelastung. Auch wenn es natürlich das Optimum wäre, diese Dinge gar nicht erst in den Körper zu lassen.
Ja.
Aber das ist einfach in unserer heutigen Welt in den meisten Fällen nicht mehr realistisch.
Ja.
Leider.
Ja, leider. Leider, das stimmt. Ja. Wie würdest du denn sagen, oder wie schätzt du denn gerade ein, wie wir da so gesellschaftlich stehen, was die Dinge angeht, die wir beeinflussen können?
Meinst du in Deutschland?
Ja, lass uns mal auf Deutschland irgendwie konzentrieren.
Ja. Puh, es ist eine gute Frage, die mir so noch nie jemand gestellt hat. Ich denke, wenn man sich tief mit dem Thema befasst, dann hat man unendlich viele Möglichkeiten und findet zum Beispiel ganz tolles, unverzüchtetes Getreide, ganz tolle ursprünglich angebaute Gemüsesorten. Es gibt Online-Anbieter, die bieten immer noch wild wachsendes Obst an, wilde Heidelbeeren, wilde Avocados aus Spanien zum Beispiel, die nur mit Regenwasser wachsen. Aber das ist doch natürlich eine Sache von, wie tief will man in das Thema reingehen? Was hat man da für eine Leidenschaft für? Leider ist es oft auch eine finanzielle Frage.
Ja.
Das Gleiche gilt auch für das Thema Bewegung. Also ich denke, wahrscheinlich haben die meisten Menschen eigentlich noch Kapazitäten dafür, sich im Alltag mehr zu bewegen oder Sport zu machen. Aber dann ist die Frage, okay, wie sieht es mit dem Arbeitsweg aus? Wie lange musst du pendeln? Hast du vielleicht viele Kinder? Ist dein Stresslevel erhöht? Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen in Deutschland ein Bewusstsein für Gesundheit bekommen. Und vielleicht ist das auch nur mein Bild, weil ich natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun habe, die gesundheitsbewusst sind.
Klar, und das ist vielleicht immer so ein bisschen eine Bubble auch, ne?
Genau, ja. Ist vielleicht so eine Bubble. Aber generell habe ich die Hoffnung und auch das Gefühl, dass es immer stärker wird. Auf der anderen Seite, und das macht mich immer so ein bisschen traurig, wenn ich halt im Supermarkt oder im Bioladen bin und sehe, was die Leute einkaufen, dann dämpft mich das immer so ein bisschen, weil ich dann irgendwie merke, okay, es gibt halt auch immer noch wahnsinnig viele Menschen, denen Gesundheit, zumindest was ich jetzt in diesem kleinen Ausschnitt sehen kann, nicht so wichtig ist.
Was siehst du denn da konkret? Also hast du so ein paar Beispiele, die dir immer wieder über den Weg laufen?
Ja, einfach Fertiges, Abgepacktes. Im Bioladen ist es nicht ganz so schlimm, aber gerade im Supermarkt, wenn ich mir die Einkaufswege angucke, da sind meistens nur Fertigprodukte drin, abgepackte Produkte drin. Und wenn mal Obst und Gemüse dann drin ist, was natürlich super ist, dann ist es meistens konventionell, was nicht heißt, dass es immer schlecht sein muss. Aber wenn man jetzt im Dezember halt Beeren oder Feigen kauft, die halt von weit her kommen, ist ja klar, dass die in irgendeiner Weise behandelt sein müssen, dass die hier immer noch so aussehen, als wären sie frisch. Und ja, das ist so das Bild, was ich dann häufig sehe.
Ja. Was würdest du denn dann sagen, wie schafft es wirklich jeder oder zumindest die Leute, die einigermaßen die Bedingungen dafür haben, ne? Also Zeit auch und natürlich auch irgendwie ein finanzieller Punkt. Wie schafft es denn dann jeder, gesünder, nachhaltiger und glücklicher zu leben, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, gesünder, und das ist so der Kern meiner Arbeit, ist, fokussiere dich auf die ganzen Lebensmittel. Das sage ich immer wieder und das ist auch nicht teurer und das ist auch nicht schwieriger. Und das findest du eigentlich in jedem Supermarkt, in jedem Discounter und auch in jedem Bioladen. Versuch das Lebensmittel, ein Zitat von mir ist immer, versuch das Lebensmittel so zu kaufen, wie es am Busch, Baum oder am Feld wächst. Also es gibt in jedem Supermarkt ganze Getreidekörner, von mir ist auch Haferflocken, Linsen, Hülsenfrüchte, ganz Gemüse, Obst, Nüsse, also wirklich diese Grundprodukte. Und dafür gibt es mittlerweile halt viele Kochbücher, viele tolle Blogs. Geht es natürlich auch darum, das Ganze irgendwie so zuzubereiten, dass es auch schmeckt. Das ist ja auch sehr wichtig, ne? Ist ja ein wichtiger Teil. Ja, das ist in meinen Augen der allererste Schritt, weil wenn du natürliche Lebensmittel zu dir nimmst, die ihre volle Bandbreite an Mineralstoffen noch haben, die Ballaststoffe noch drin haben, die Antioxidantien noch drin haben, dann lösen diese natürlichen Lebensmittel in der Regel im Körper auch natürliche Reaktionen aus. Das bezieht sich auf den Blutzucker, zum Beispiel Insulinanstieg. Und deswegen ist es so essentiell, dass du eben keine Lebensmittel oder wenig Lebensmittel zu dir nimmst, wo Teile entfernt wurden, wie beim Weißmehl oder weißen Reis oder fertigen Cookies oder so, um die geschmacklich so zu optimieren, dass sie uns in irgendeiner Weise ein Befriedigungsgefühl geben, dem Körper aber eigentlich nachhaltig schaden, weil er eigentlich nicht dieses ganze volle Nährstoffpaket bekommt.
Wieso glaubst du, gibt es aber so viel Angebot davon? Ja, ich glaube, dass es ja häufig auch Menschen so geht, dass die das eigentlich gerne machen würden. Aber, also wenn ich jetzt so dran denke, und ich durch den Supermarkt laufe, muss ich mich ja wirklich erstmal damit beschäftigen, um dann gezielt diese Lebensmittel rauszusuchen. Weil die so, ne, wenn ich das so plakativ sage, hinter diesen ganzen schnellen schnellen Stoffen, schnellen Endorphinen, was das Lebensmittel angeht, dahinter erst überhaupt versteckt sind.
Ja, das ist krass, dass du das ansprichst. Ich finde das immer schade, dass ich das sagen muss, aber ich finde, es spiegelt oft die Realität wider. Ich würde sagen, mindestens 60%, wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch höher, der Dinge, die man im Supermarkt findet, sind nicht gesund. Mhm. Die sind abgepackt, die sind halt für die schnelle Küche, die sind irgendwie in irgendeiner Weise fertig gekocht, vorgekocht, wie auch immer. Was nicht immer schlimm sein muss, aber sie sind eigentlich einfach nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Und ich glaube, dass es diese Lebensmittel gibt, also das hat ja irgendwie einen tieferen Grund, das ist ja Convenience, also vielleicht bei einigen Bequemlichkeit, vielleicht bei anderen auch Zeitmangel. Und ich glaube, dass wir Menschen halt einfach immer mehr Stress haben im Alltag und eigentlich immer mehr weniger Zeit für die Dinge aufbringen, die uns eigentlich selbst gut tun. Und das ist halt die Gesundheit, das eigene Wohlbefinden. Und dann bleibt eben abends keine Zeit vielleicht zum Kochen oder zum Sport machen oder zum Bewegen. Warum auch immer, das ist ja bei jedem sehr individuell. Also da gibt es jetzt keine Gesamtlösung dafür. Aber diese Produkte, die befriedigen ja genau das. Du hast irgendwas Schnelles, was dir eine schnelle Befriedigung gibt, was dir vielleicht so diesen Zuckerkick gibt, wenn ich mir jetzt so diese Riegel und so weiter anschaue, oder was dich eben einfach nur satt macht. Also letztens vielleicht eine kurze Geschichte, das hat mich irgendwie tief schockiert, muss ich sagen. Da hat jemand so einen, in meinen Augen wirklich guten Beitrag zu einem Fertigprodukt gemacht, was aktuell so krass gehypt wird. Also ich werde es jetzt nicht nennen, aber du siehst es halt überall. Und dann habe ich mir so die Kommentare da, also sie hat es eher nicht so gut dastehen lassen, was in meinen Augen auch der Realität entspricht, gesundheitlich gesehen. Und dann hat jemand darunter kommentiert, naja, aber ist doch egal, wenn ich das zu mir nehme, dann bin ich halt für 3 bis 4 Stunden satt. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Mentalität, die einige vielleicht zum Essen haben. Und das beantwortet, glaube ich, deine Frage, dass genau diese Produkte eben das bedienen. Geht schnell, macht mich satt und befriedigt mich in irgendeiner Weise, aber macht vielleicht nicht unbedingt nachhaltig gesund. Und darum sollte es ja eigentlich gehen.
Das stimmt. Frage ist halt so ein bisschen, wie schafft man das? Ne? Ich glaube, es hat ja auch oftmals mit Gewohnheiten zu tun, die sehr schwer sind aufzubrechen.
Voll.
Und ich glaube, dass jeder das ja eigentlich weiß, dass man sich gesund ernähren soll, dass man eine gute Lebensmittel zu sich nehmen sollte. Also meine Mutter hat das auch mal gesagt, ne? Man an Schuhen und Essen sollte man nicht sparen, denn das ist eine Investition in deinen Körper.
An Schuhen?
Ja, weil weil deine Füße tragen dich halt den ganzen Tag. Wenn du schlechte Schuhe trägst, dann geht das einfach, ne, auf den gesamten Körper. Aber ist jetzt ein anderes Thema.
Das ist ein schöner Satz, werde ich mir merken.
Genau, also meine Mutter sagt immer, Schuhe und Essen und Lebensmittel, ne? Sollte man nicht sparen, das ist eine Investition in deinen Körper. Irgendwie, wir wissen es alle, aber es gibt trotzdem so viele Menschen, die es einfach nicht hinbekommen. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie schafft man das?
Ich glaube, man schafft das, also es klingt jetzt blöd, aber deswegen mache ich ja meine Arbeit, weil ich dir eben genau zeigen will, was ist gesund und wie kannst du es in den Alltag integrieren. Und es gibt noch ganz viele andere Kanäle auf Instagram, die zeigen so viele schnelle, einfache Rezepte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Rezept mit Linsen. Wenn du Linsen kochst, dann packst du die in einen Topf und dann gibst du Wasser dazu, kochst sie auf. Theoretisch kannst du in den letzten paar Minuten noch ein bisschen Brokkoli dazugeben. Dann schaltest du noch eine Avocado zum Beispiel auf, ein paar getrocknete Tomaten, Olivenöl. Das ist eine Sache, das braucht wirklich nicht lange. Und vor allem während die Linsen kochen, musst du ja nicht aktiv was machen. Das heißt, du kannst dich noch um irgendwas anderes kümmern. Das ist alles in einem Topf, es ist schnell, es ist nährstoffdicht. Es schmeckt lecker, wenn du noch ein richtig geiles Gewürz oder so dazu gibst. Und das nimmt dann in meinen Augen auch nicht so viel mehr Zeit in Anspruch, als wenn du jetzt irgendwas Fertiges einfach kurz aufwärmst. Klar, das geht natürlich viel schneller und man muss es vielleicht einfach in den Backofen tun. Aber der gesundheitliche Mehrwert, den du dann von solchen ganzen Lebensmitteln bekommst, überwiegt in meinen Augen einfach deutlich.
Mhm. Aber du sagst auch alles frisch. Also man muss es schon auch frisch einkaufen.
Ja,
geht. Oder wie stehst du so zum Beispiel zu TK-Gemüse, ne? So Brokkoli aus
super.
Dem...
Super. Ja? Ja, super. Also ich meine jetzt nicht immer so frisch, irgendwie Marktqualität oder so. Also es gibt super TK-Gemüse, es ist oft günstiger. Du kriegst es in Bio. Es gibt super TK-Obst auch. Also zum Beispiel meine wilden Heidelbeeren, die kaufe ich immer tiefgekühlt. Haferflocken zum Beispiel, also die einzuweichen, einfach ein paar Beeren reinzupacken, Nüsse, ist ein super einfaches Gericht. Und es gibt sogar ja auch wirklich einige gute Fertiggerichte, ne? Also es gibt mittlerweile zum Beispiel tolle Suppen, die sind dann mit Hülsenfrüchten, teilweise sogar mit Tempeh oder Gemüse oder so. Also da spricht in meinen Augen auch nichts gegen. Klar, richtig frisch wäre immer am besten, aber das ist deutlich, deutlich besser als diese wirklich Hardcore-Fertiggerichte, die dann eigentlich gar keine Nährstoffe halt mehr drin haben. Das finde ich auch gut im Übrigen. Also ich denke, es gibt immer mehr Anbieter, diesen Convenience-Bereich bedienen, aber das eben einfach auf eine bessere Art und Weise machen, wie man es sonst kennt.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle nochmal so ein paar Tipps von dir sammeln, tatsächlich, wie es denn halt gelingt, in einem stressigen Alltag mit vielleicht nicht ganz so einem üppigen Geldbeutel trotzdem sich gesund zu ernähren.
Ja, der erste Tipp, und das ist meine Regel Nummer eins, die ich immer teile, ist violett und grün. Das heißt, versuch, egal wie du dich ernährst und was du isst, einmal am Tag violette Lebensmittel zu essen. Darunter fallen jetzt auch alle roten Lebensmittel. Ich gehe gleich ein bisschen näher
Ja,
darauf
okay.
ein. Und einmal am Tag grüne Lebensmittel. Zu Violett zählt zum Beispiel das ganze Beerenobst. Also TK-Beeren findest du immer, aber auch Erdbeeren, Granatäpfel, Sauerkirschen, auch einiges an Steinobst zum Beispiel. Dann gibt es auch einiges an violettem Gemüse, sowas wie rote Beete, rote Zwiebeln. Das ist Hammer, weil da hast du eben in der Regel sehr viele Antioxidantien drin. Man kann sich immer merken, umso intensiver die Farbe, umso mehr Pflanzenstoffe hast du. Das heißt also, umso mehr Antioxidantien, das heißt, umso mehr Zellschutz. Jetzt mal so ganz simpel gesagt.
Okay,
Ja,
ja, aber guter Tipp.
ja.
So hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm
Ja,
gehabt.
das ist super. Also, du kannst deine Gesundheit so dramatisch verbessern, wenn du einfach morgens zum Beispiel Beeren und abends eine rote Zwiebel isst. Mein erster Tipp. Und der zweite Tipp ist eben grün. Versuche eben jeden Tag was Grünes zu essen. Das kann Salat sein, das kann Spinat sein, Brokkoli, Erbsen. Erbsen sind zum Beispiel auch ein wundervolles Beispiel dafür, wie man sich schnell und einfach und gesund ernähren kann. Die kriegst du bio, tiefgekühlt, die sind recht günstig. Die kannst du einfach schnell dampfgaren, gibst ein bisschen Olivenöl, was weiß ich dazu. Und dann halt deine Hauptmahlzeit und hast auch deine Portion Grün drin, Ballaststoffe, Proteine. Genau, das ist so der wichtigste Tipp, den ich eigentlich gebe. Und ja. Das ist so, glaube ich, so die einfachste Regel für den Alltag, weil damit hast du einfach schon mega, mega viel getan.
Und hast du noch einen dritten Tipp, wo du sagst, so, das wäre jetzt noch die Kirsche auf der Sahnetorte?
Ja, was ich auch immer sehr, sehr gerne als Tipp gebe, ist, mehr Hülsenfrüchte in den Alltag zu integrieren. Vor allem Hülsenfrüchte kannst du natürlich auch selbst kochen, wenn du magst. Also du kannst sie gekauft kochen. Du kannst sie aber auch immer schon vorgekocht kaufen. Die gibt es auch häufig in Bio-Qualität. Und wenn du es schaffst, einmal am Tag Hülsenfrüchte in deinen Alltag zu integrieren, sei es Kichererbsen, Tofu, gerne auch fermentiert als Tempeh, wenn man möchte, ist aber ein bisschen schwieriger zu kriegen, muss wieder gar nicht sein. Aber auch sowas wie Linsen, Kidneybohnen, dann tust du deiner Gesundheit unglaublich viel Gutes, weil ich sage immer, Hülsenfrüchte sind so eigentlich das. Der perfekte Mittelweg zwischen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln, weil sie haben relativ viel Eiweiß wie tierische Lebensmittel, aber auch eine relativ hohe Mikronährstoffdichte wie pflanzliche Lebensmittel. Und sie sind eben ballaststoffreich. Und wenn du es schaffst, das einmal in den Alltag zu integrieren, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, musst du natürlich langsam anfangen, damit du eben, damit dein Darm sich daran gewöhnen kann. Es gibt auch noch so ein paar Tricks, wie man die verdaulicher machen kann. Dann ist das aber in der Regel schon super.
Wie stehst du denn allgemein zu tierischen Produkten? Du hast ja jetzt sehr viel über die pflanzlichen Produkte gesprochen oder Getreide auch, aber wie ist es da? Was würdest du sagen?
Ja, also das, was ich jetzt sage, das gilt, das sage ich häufig zu über tierische Produkte. Das gilt in meinen Augen für die pflanzlichen aber genauso. Also ich glaube, bei tierischen Produkten haben wir natürlich. Oder sagen wir es so, wir haben bei tierischen Produkten oft den ethischen Aspekt, der noch mit reinspielt. In meinen Augen haben wir diesen Aspekt aber bei den pflanzlichen Produkten genauso. Weil wenn wir uns jetzt eine Kuh nehmen zum Beispiel, die für einen billigen Joghurt oder für billiges Fleisch ihr ganzes Leben in so schrecklichen Massentierhaltungsanlagen stehen muss und da Turbo gemelkt wird, fürchterlich. Genauso fürchterlich ist es aber auch, wenn wir eine wenn wir pflanzliche Lebensmittel haben, die vollgesprüht werden mit Pestiziden und die ganzen Mikroorganismen und Tierchen im Boden dadurch halt sterben. Das heißt also, ich persönlich finde, dass es eigentlich bei jedem Lebensmittel wichtig ist, wie es hergestellt wird. Denn auch bei pflanzlichen Lebensmitteln können eben einfach diese ganzen Würmer und was nicht alles im Boden drin ist, halt sterben bei der Produktion. Aber ich persönlich, ich denke, dass bei tierischen Lebensmitteln die Qualität eine enorm wichtige Rolle spielt. Mhm. Weil es ist ja auch klar, also nehmen wir mal zwei Extrembeispiele. Mhm. Ich glaube, das verdeutlicht es ganz gut. Ja. Nehmen wir mal die Kuh, die in der Massentierhaltung groß geworden ist, unglaublich viel Stress und Leid und Schmerz erfahren hat. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite das Rehwild, das im Wald lebt, ein wunderbares, glückliches Leben hatte, ohne Stress und vor allem nur sehr selektiert isst, das, was es halt in der Natur essen würde. Dann ist es ja klar, dass das Fleisch von diesen beiden Lebensmitteln eine komplett andere Nährstoffzusammensetzung hat. Also allein das Omega-3-zu-6-Verhältnis vom Rehwild, das wird wahrscheinlich sehr ausgeglichen sein. Und das von der Kuh, was halt unnatürlich mit Getreide und Soja gefüttert wurde, wird wahrscheinlich eine Katastrophe sein. Mhm. Und deswegen fördert Sonnenfleisch in der Regel auch Entzündungen, das vom Rehwild in meinen Augen nicht unbedingt. Ich persönlich, ich esse jetzt kein Fleisch, weil ich es nicht mag, aber ich denke, dass wenn man tierische Produkte verzehrt, und das sehen wir in der Regel auch von Beobachtungen, sei es jetzt in Nikoya oder Ikaria oder Okinawa, die haben alle tierische Produkte gegessen, aber dann eben in höchstmöglicher Qualität, also vom Büffel, der halt nebenan im Stall dann steht, ne, woraus die dann ihren Joghurt machen zum Beispiel. In Bulgarien, die Schafsbauern, die haben eben ihre Schafsmilch genommen, die haben die fermentiert zu Joghurt. Dasselbe gilt halt für Ikaria, da war es dann eher der Schafsmilchkäse. Also ich denke, dass tierische Produkte definitiv ein Teil einer gesunden Ernährung sein können. Ich glaube einfach nur, dass das Angebot an tierischen Produkten, wie wir es in der Regel im Supermarkt finden, also wirklich eine Katastrophe ist. Also aus umwelttechnischer Sicht, allen voran aus ethischer Sicht für das arme Tier, aber eben auch aus gesundheitlicher Sicht. Aber wenn wir da hingehen, und das ist leider etwas schwieriger zu finden, muss man ehrlich sein, dass wir tierische Produkte eben einfach in sehr, sehr hoher Qualität zu uns nehmen, dann haben die definitiv auch einige Vorteile, die pflanzliche Lebensmittel so nicht mit sich bringen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die sehr gut verfügbaren EPA und DHA-Fettsäuren aus dem Fisch nehmen, also zum Beispiel Makrele, Lachs, Hering, Walnüsse, Leinsamen und so weiter, sind auch super Lebensmittel, sind einer meiner Lieblingslebensmittel. Aber da wirst du nur ALA drin finden und das kann eben nur zu 10-15% in EPA und DHA umgewandelt werden, was wiederum sehr, sehr wichtig fürs Gehirn ist. Nehmen wir aber auch Kreatin, Carnitin, Carnosin, was man zum Beispiel auch in Fleisch findet. Nehmen wir das Cholin aus Eiern. Da kann viel Gutes drin sein, aber man muss eben einfach wissen, wie man es in den Alltag integriert. Und das ist so die Quintessenz, glaube ich.
Und ich glaube natürlich auch, dass alles in einem gesunden Maß, ne, das eben auch, also es entspricht nicht der Realität. Ich glaube, dass wir viele Lebensmittel viel zu viel konsumieren, was wir eigentlich gar nicht brauchen vom Körper. Aber gut, ich finde es gut, dass du das auch nochmal sagst, ne, dass es natürlich eigentlich genauso schlecht sein kann, pflanzliche Lebensmittel zu konsumieren, wenn man sich anguckt, wie sie produziert worden sind.
Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich war im Februar habe ich mich mit einem Dattelbauern unterhalten in Afrika. Mhm. Und der kennt natürlich auch viele andere Bauern. Und was der mir für Stories über Äpfel erzählt hat, das ist jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es überall auf der Welt war, das war jetzt bei ihm so, der kannte einige Bauern, die spritzen ihre Äpfel danach, wie gerade der Marktpreis ist und regen den zum Wachstum an oder stoppen das Wachstum.
Wow.
Und das denkt man sich bei so einem harmlosen Apfel, weißt du? Und deswegen sage ich immer, ich glaube einfach, dass viele Ernährungstrends, zumindest aus gesundheitlicher Sicht, aus ethischer Sicht ist ja sehr individuell, aber aus gesundheitlicher Sicht sind viele Ernährungstrends eigentlich unnötig, wenn wir zurückgehen würden zu den Ursprüngen, wie wir uns eben damals ernähren oder wie es eben auch immer noch viele Völker tun, die gar nicht so die Möglichkeit jetzt haben, zu Fastfood-Restaurants oder so zu gehen, weil die eben einfach sehr abgelegen leben und das essen, was sie dort vorfinden. Weil Menschen in Okinawa zum Beispiel ernähren sich ganz anders als Menschen in Nicoya, in Costa Rica, also Okinawa, Japan, Nicoya, Costa Rica.
Klar.
In Okinawa ist zum Beispiel sehr viel Tofu, sehr viel Algen, ist ein Langlebigkeitsgeheimnis. In Nicoya zum Beispiel ist es sehr viel, sind sehr viel Bohnen, die essen auch sehr viel Mais zum Beispiel. Aber das ist ein ganz anderer Mais als der, den man sonst halt so kennt, dieser GMO-Mais. Und das zeigt einfach, ja, das ist so, das geht wieder zurück zu dem, was ich dir vorhin gesagt habe, so ganze Lebensmittel halt einfach, ne? Ganze natürliche Ernährung.
Ja, ich wollte gerade sagen, am Ende ist es die Kernessenz, das, was du am Anfang gesagt hast, ne? Was dein Zitat ist, einfach zu gucken, dass man die Lebensmittel so nah wie möglich an ihrem Ursprung auch konsumieren kann oder zumindest einkaufen kann und dann zubereitet.
Genau.
Ich weiß, also ich persönlich habe tatsächlich mal vor einigen Jahren schon so für einen Monat, nee, sogar länger war es, länger, 3 Monate oder so, diese Paleo-Diät ausprobiert, ne? Weil das ja auch irgendwie so angepriesen wird. Man sagt ja so blöd, also ne, so im Umgangssprach ist die Steinzeit-Diät, weil man irgendwie nur die Lebensmittel konsumiert, die eben durch keine industriellen Abläufe gegangen ist. Wie stehst du denn dazu?
Die Paleo-Diät?
Ja.
Ja, also wenn wir uns jetzt, also theoretisch macht die Paleo-Diät, die hat schon wahren Kern. Weil wenn wir uns anschauen, der ganze Getreidekonsum, also der Getreideanbau, der hat ja erst stattgefunden, als wir Menschen sesshaft wurden.
Ja.
Davor waren wir Jäger und Sammler. Das heißt, wir haben uns von sehr viel Wildpflanzen ernährt, vielleicht ein paar Nüssen, Beeren, Wurzeln, Fisch, Fleisch, je nachdem, wo wir gelebt haben. Und dann wurden wir sesshaft und dann kam eben der Getreideanbau eben irgendwann dazu und damit entstanden auch viele Krankheiten. Heißt das jetzt, dass das am Getreide lag? Weiß man nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass wir uns nicht mehr so viel bewegt haben, whatever. Ich persönlich, ich denke, dass, also ich glaube, dass Getreide, also dieses Weg von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, das ist, glaube ich, die Quintessenz von jeder Diät und die macht Sinn. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich persönlich denke, dass Getreide zum Beispiel, um jetzt mal ein Lebensmittel zu nennen, was in dieser Diät ausgeschlossen wird, einen gesundheitlichen Mehrwert haben kann. Ich esse auch sehr, sehr gerne Getreide. Aber eben ursprünglich gekauft und vor allem halt auch ursprünglich zubereitet. Also wie essen die meisten Menschen denn Getreide? In der Regel isst man Getreide so, dass du das Weißmehl hast. Das heißt also, es wird von vielen Nährstoffen beraubt. Und das wird dann gebacken und zum Beispiel mit Butter oder Hefe oder Olivenöl oder Sonnenblumenöl in der Regel, also irgendeinem schlechten Öl, zu Cookies oder Brötchen oder Brot zubereitet. Und das wirkt sich natürlich ganz anders aus, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Hafer nimmst und den einweichst über Nacht oder wenn du ein Urgetreide nimmst und das keimst und dann fermentierst zu Sauerteigbrot. Das heißt, ja, ich finde die Paleo-Diät, die hat einige gute Ansätze, aber es gibt absolut keinen plausiblen Grund, ein richtig gutes, hochwertiges Getreide vernünftig zubereitet aus der Ernährung zu streichen.
Auszuschließen, ja.
Weil du hast da viele Mineralstoffe drin, du hast viele Ballaststoffe drin. Dann gibt es immer so ein bisschen das Argument mit den Antinährstoffen im Getreide, aber auch das kannst du deutlich reduzieren, indem du es eben einweichst, keimst oder fermentierst. Ist ein guter Proteinlieferant, ist vor allem ein sehr guter Ballaststofflieferant. Gerade Hafer hat sehr viel Beta-Glucan, ist hervorragend fürs Cholesterin. Deswegen, ja.
Also sagen wir mal so, es ist vielleicht zu radikal, aber letztlich der Kern zu sagen, ne, lass uns auf die Lebensmittel konzentrieren, die einfach jetzt nicht aus einer künstlichen oder industriellen Wirtschaft herauskommen, ist ja an sich schon mal ganz gut.
Der ist super. Ich persönlich, ich glaube, dass viele dieser Ernährungskonzepte deshalb so gut funktionieren, weil die Menschen sich vorher, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, das ist so ein bisschen meine Theorie, weil die Menschen sich vorher einfach sehr ungesund ernährt haben und dann das erste Mal damit beginnen, sich mit gesunder Ernährung zu befassen.
Ja.
Und dann ist es, sag ich mal so ganz simpel gesagt, eigentlich fast egal, in welche Ernährungsform du gehst, wenn du anfängst, mehr ganze Lebensmittel zu essen und das ganze Junkfood wegzulassen, wirst du wahrscheinlich immer dich deutlich besser fühlen. Und klar, für manche Leute ist Paleo oder Keto ist das super. Also ich kenne zum Beispiel auch Leute, die haben dadurch ihre Kopfschmerzen, ihre Migräne fast vollständig wegbekommen. Manche Menschen brauchen sehr viele Kohlenhydrate, weil sie dadurch einfach besser funktionieren. Also ich glaube, so Ernährungskonzepte können für den Einzelnen schon cool und gut sein. Aber es ist einfach nie one size fits all. Also es gibt nie so eine allgemeingültige Ernährung für alle, denke ich.
Ja, aber das ist ja auch nochmal wichtig, dass du das sagst. Ne? Das ist hat ja auch, so wie wir alle individuell sind, auch genau. Das natürlich irgendwie was mit ausprobieren und sich selber kennenlernen, seinen Körper verstehen lernen. Wichtig nur auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, denke ich.
Genau, voll, ja.
Lass uns mal noch über ein Thema sprechen. Ja. Also jetzt zum Thema Ernährung, wir haben noch ein paar andere Themen sowieso, aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, was speziell auch auf die Darmgesundheit abzielt. Was würdest du denn sagen jetzt vielleicht so zum Sommer hin? Gibt es da irgendwelche Dinge, auf die man achten kann, um sich besonders darmfreundlich zu ernähren bei Hitze?
Bei Hitze, das ist auch eine krasse Frage, die mir noch keiner gestellt hat. Ich glaube, ich würde das gar nicht differenzieren zwischen jetzt Hitze und Kälte.
Okay.
Weil ich glaube, dass es einige tolle Lebensmittel gibt, die man eigentlich irgendwie immer zu sich nehmen kann. Es gibt vielleicht ein Lebensmittel, was man so ein bisschen mit Hitze in Verbindung bringen könnte. Und das ist in meinen Augen auch das mit Abstand beste Lebensmittel für den Darm. Und zwar ist das Kimchi oder Sauerkraut, also fermentiertes Gemüse. Und das passt einfach geschmacklich sehr, sehr gut zu so gerösteten, gegrillten Sachen. Also ich bin jetzt kein Fan davon, immer so zu rösten und zu grillen. Aber wenn ich mir zum Beispiel Ofengemüse zu Hause mache, so Süßkartoffeln mit Rosmarin, ein paar Tomaten dazu, dann ein bisschen Basilikum, Olivenöl und darauf dann so richtig frisches, richtig gutes Kimchi, das ist schon eine richtig geile Geschmackskombination. Das passt einfach richtig, richtig gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es zu gegrillt wahrscheinlich sogar noch besser passt.
Ja, meistens ist man Kimchi ja auch kalt. Also von dem her passt es schon auch irgendwie zum Sommer.
Ja, es passt richtig gut. Also es ist richtig, richtig cool.
Ja. Okay, dann haben wir den einen Bereich der Ernährung und den anderen, den du ja auch schon angesprochen hast, ist natürlich irgendwie dazu Bewegung. Ne? Regelmäßige Bewegung, vielleicht auch ein Sport konkret. Was würdest du sagen, ist da, sag ich mal, so ein realistisches, gesundes Maß, wie man das in seinen Alltag integrieren kann?
Ja, das allererste realistische, gesunde Maß, und ich finde, da wird viel zu selten drüber gesprochen, ist, hör auch auf deinen Körper, wenn er wieder Lust auf Sport hat. Umso trainierter du bist, umso häufiger kannst du in der Regel auch trainieren. Aber wenn du jetzt zwei intensive Einheiten zum Beispiel in der Woche hattest und du stehst morgens auf und du merkst, mein Körper möchte eigentlich gerade nicht trainiert werden, dann ist meine Empfehlung immer Bewegung über Sport. Also dann geh einfach lieber.
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel manchmal Tage habe, an denen ich sage, boah, nee, ich bin jetzt einfach extrem erschöpft, dann versuche ich einfach morgens, mittags, abends, wenn ich halt irgendwie die Zeit habe oder ich baue es in den Alltag ein, in den Park zu gehen. Oder wo auch immer, wo ich jetzt gerade halt bin, mich einfach zu bewegen. Ich denke aber, ein gutes Maß, was jeder anstreben darf, wären 3 Tage die Woche. Ich würde es am optimalsten immer irgendwie mischen. Ich habe da auf meinem Kanal letztens schon drüber gesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen overwhelming, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört. Aber in der Regel hat jeder Mensch 5 konditionelle Fähigkeiten. Und diese beschreiben die Gesamtkondition des Menschen. Das ist die Schnelligkeit, das ist die Kraft, die Beweglichkeit, die Ausdauer und dann die Koordination.
Also Schnelligkeit, Kraft. Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination.
Koordination.
Mhm.
Und umso besser du in jeder einzelnen Fähigkeit ausgebildet bist, umso besser, sage ich mal, ist auch deine oder ausgebildeter ist auch deine Gesamtkondition. So.
Mhm.
Und ich würde immer versuchen, diese Bereiche so gut es geht abzubilden. Wenn man jetzt sagt, okay, du gehst zum Beispiel ins Fitnessstudio, dann hast du den Bereich Kraft. Wenn du über die volle Bewegungsamplitude trainierst, das heißt also, wenn du, woran könnte man das gut festmachen, wenn du bei den Squats zum Beispiel, wobei das ein schlechtes Beispiel, das müsste man nämlich genau erklären, sagen, beim Bankdrücken jetzt einfach mal, wenn du wirklich beim Bankdrücken eben nicht immer nur so diese kleinen Bewegungen machst, sondern wirklich die Hantel bis ganz unten, dann bis ganz oben drückst, trainierst du damit auch die Beweglichkeit.
Mhm.
Wenn du während des Krafttrainings vielleicht noch einige Bewegungen machst, die einfach auch koordinativ anspruchsvoller sind, wie zum Beispiel freie Squats, hast du die Koordination mit drin. Wenn du das Ganze dann theoretisch danach noch aufs Laufband gehen würdest, hättest du auch die Ausdauer drin.
Was ja oft empfohlen wird, ne? Dass man nach dem Kraftsport nochmal eine Ausdauereinheit macht.
Genau. Und das heißt, du hättest sozusagen mit einer, sagen wir mal, 40, 50-minütigen Einheit draußen oder im Fitnessstudio oder wo auch immer du trainierst, schon 4 konditionelle Fähigkeiten abgedeckt, was halt Wahnsinn ist. Und die Schnelligkeit könnte man theoretisch jetzt auch noch mit einbauen, wenn man danach noch ein bisschen Seil springt oder so. Mhm. Klingt jetzt erstmal ein bisschen krass und viel darum geht es mir gar nicht, aber ich denke, es ist wichtig, dass du den Körper auf viele verschiedene Art und Weisen trainierst, dass du irgendwie mal ins Fitnessstudio gehst, mal laufen gehst. Ich empfehle auch jedem, mal so alle 1 bis 2 Wochen wirklich an die VO2 Max zu gehen, also den Körper maximal auszulasten, also einfach rennen. Mhm. Ich mache das auf der Laufbahn oder ich mache das bei mir im Park an einem Berg, dass ich den Körper einfach vollkommen
auspower einmal.
Vollkommen auspower, aber in diesem Schnelligkeitsbereich, nicht in dem Kraftbereich. Mhm. Ist Wahnsinn für das Herz-Kreislauf-System. Und ja, Beweglichkeit zum Beispiel trainiere ich ganz gerne einfach abends vorm Schlafen gehen oder auch morgens nach dem Aufstehen. Morgens geht es natürlich, also mache ich es deutlich sanfter als abends, weil der Körper natürlich eben noch deutlich steifer ist als abends. Da nehme ich mir dann die 5, 6, 7 Minuten und ja.
Machst du eine Dehnübung, oder?
Genau, ich mach dann verschiedene Dehnübungen, auch ein bisschen Koordination. Also ich versuche einfach immer so in Gelenkwinkel zu gehen, in die man so im Alltag nicht mehr geht. Mhm. Also wenn du dir überlegst, du hebst zum Beispiel deinen rechten Arm, soweit es geht, und dann noch so ein bisschen nach hinten und drehst dich dann auf und schaust zur rechten Hand.
Ja.
Das ist so eine Bewegung, die machst du eigentlich im Alltag sehr wenig.
Du tauschst Glühbirnen aus.
Du tauschst Glühbirnen aus, genau. Oder wann haben wir es vielleicht damals gemacht, als wir irgendwie in einem Baum waren und einen Apfel pflücken wollten. Weißt du?
Ja.
Genau. Und in der Regel findet alles irgendwie so vorne statt. Und deswegen versuche ich dem einfach so ein bisschen entgegenzuwirken und so auf natürliche Weise in Position zu gehen, in die man im Alltag nicht geht, damit der Körper nicht einrostet.
Ja, ist auch wichtig zum 100 werden.
Ist es voll wichtig, ist wahnsinnig wichtig. Also auch dieser koordinative Aspekt ist wahnsinnig wichtig, weil klar, wenn man jetzt jung ist, denkt man dann nicht dran, aber wie viele sind im Alter eigentlich ausgenockt, weil sie nicht mehr die Koordination und Kraft haben, um stabil zu stehen und fallen dann hin. Und ich glaube, jeder kennt das von den Großeltern, wenn man sich damals oder wenn die sich was gebrochen haben, es dauert halt ewig, bis die regenerieren. Und deswegen ist das voll der wichtige Punkt. Schwimmen ist natürlich großartig. Also ich sage immer, Schwimmen ist wahrscheinlich einer der besten Sportarten der Welt, weil du hast Koordination mit drin, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft bzw. Kraftausdauer. Also Schwimmen ist Wahnsinn. Fahrradfahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, Hammer.
Mhm.
Die Mannschaftssportarten natürlich auch super. Klar, bei Mannschaftssportarten hast du immer so ein bisschen durch die Gegnereinwirkung ein höheres Verletzungsrisiko. Das heißt, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dich, wenn du 2, 3 Mal die Woche Fußball spielst, verletzt, als wenn du jetzt 2, 3 Mal die Woche sanft joggen gehst.
Ja.
Dann haben wir natürlich noch diese harten Stop-and-Go-Bewegungen, wo du eben immer abbremst und dann vielleicht schnell in eine andere eine Richtung gehst. Aber letztendlich ist jeder Sport super. Und ich glaube, in Mannschaftssportarten hat man eben noch so das Soziale. Du
total,
bist mit anderen.
Ja. Das oder dann so
Spaß.
Das Glücksgefühl auch
genau,
noch mit rein
genau,
spielt.
Genau,
ja.
Genau, das Glücksgefühl und das ist irgendwie auch ein cooles Event und so. Deswegen hat das natürlich auch wie jede Sportart voll seine Berechtigung.
Ja, aber gut, dass du die Punkte jetzt schon mal nennst, weil das wäre auch so ein bisschen eine Frage wieder in den Sommer hin. Ne?
Ja.
Wie sagst du da zum Sport? Sagen ja auch manche so, wenn es zu heiß ist, sollte man auf gar keinen Fall laufen gehen. Mhm. Oder aber da sagst du jetzt zum Beispiel Schwimmen. Schwimmen ist ja so ein
genau.
Punkt. Gibt es sonst irgendwas, worauf man vielleicht achten sollte, eher beim Sommer in der Hitze es zu unterlassen?
Ja, also ich glaube, wenn es dir einfach zu viel ist, dann lass es. Also ich war jetzt, letztes Jahr war ich in Vietnam, da bin ich auch immer morgens früh, habe ich da immer in so einem kleinen Park in Ho Chi Minh City mit den Locals trainiert. Mhm. Und die waren alle voll fit und nach 20 Minuten konnte ich einfach nicht mehr, weil es war so heiß und ich war so nass geschwitzt. Aber ich denke, optimal im Sommer ist es, wenn du morgens trainierst. Wenn du natürlich die Zeit dafür hast, ne, immer das im Hinterkopf behalten. Aber wenn du die Zeit hast, morgens im Sommer zu trainieren, in der Morgensonne und dann so viel Morgensonne wie möglich tanken. Also, dass du vielleicht dann eher in kürzeren Sachen trainierst. Das ist Bombe, weil du kriegst dann Vitamin D. Gerade wenn du in der Morgensonne trainierst, dann wirkt sich das auch richtig gut auf den zirkadianen Rhythmus aus. Das heißt also, dein Körper wird auf natürliche Art und Weise wach, gereizt. Es führt auch dazu, dass du dann abends eher müde bist. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern dass du eben dann müde bist, wann man müde sein soll.
Ja.
So einfach besser einschläfst, so vielleicht formuliert.
Mhm, ja.
Es ist aber nicht zu intensiv, die Sonne. Das heißt also, du riskierst nicht unbedingt einen Sonnenbrand. Also morgens trainieren ist, für mich ist das das größte Glücksgefühl ever. Und ja, ansonsten, jeder Sport ist super. Mach, was dir Spaß macht und guck, wie du es einfach einbauen kannst und guck auch, was dir gut tut. Also es soll dich, ich sage immer, Sport soll fordern. Und wenn du auf Leistung ausgehst, dann soll er dich natürlich auch überfordern, weil nur so wächst du.
Ja.
Aber der Gesundheitsaspekt, also wenn du es aus gesundheitlicher Sicht machst, dann ist so der optimale Bereich in der Regel 80-90%, dass du eben energetisiert bist, aber eben nicht komplett erschöpft.
Weil ich kaputt ist.
Genau.
Ja. Ich bin ja zum Beispiel, muss ich auch zugeben, häufig so ein Urlaubssportler oder Urlaubssportlerin, dass ich dann, wenn ich auch einfach merke, ich habe jetzt irgendwie mehr Zeit, ne, und dann nehme ich mir das auch und stehe wirklich super früh auf, wenn man jetzt gerade in einem Land ist, irgendwie, wo es sehr warm ist, um dann noch vor der richtigen Hitze trainieren zu können oder einfach laufen zu gehen und dann duschen, nochmal hinlegen, dann aufstehen nochmal und gemütlich frühstücken. Also so kann man sich das ja auch, sage ich mal, wenn es jetzt im Alltag wirklich manchmal zu stressig ist, überlegen, okay, vielleicht habe ich am Wochenende mal so eine Insel, ne, wo ich sagen kann, heute lass mir da Zeit für und mach es dafür aber richtig.
Genau. Oder auch wenn du zum Beispiel nach der Arbeit, zum Beispiel von mir, wenn ich im Bahnhof ankomme, dann brauche ich, um nach Hause zu fahren, ungefähr 15 Minuten und um nach Hause zu laufen, um die 35 Minuten. Und es geht etwas bergauf. Und wenn du dann die Zeit hast und sagst, hey, ich habe noch die 20 Minuten und du läufst in einem guten Tempo nach Hause, 35 Minuten, dann ist das auch ein wirklich gutes Training. Also es muss nicht immer dieses geplante, ich gehe jetzt ins Gym, ich gehe jetzt laufen Training sein. Mhm. Das in den Alltag einzubauen ist mindestens genauso gut.
Ja, gut, sehr gut. Jetzt haben wir Ernährung, wir haben Bewegung und es gibt ja auch ein Thema, was ich persönlich auch mega spannend finde, was du ja auch als Leidenschaft betreibst, ist der Minimalismus.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen, was bedeutet das für dich?
Ja, Minimalismus bedeutet für mich ganz einfach gesagt Freiheit. Ich habe mich noch nie so großartig im Leben gefühlt wie jetzt, wo ich nur noch wenige, aber sehr wichtige Dinge um mich herum habe. Das erste Mal habe ich das gemerkt, als ich angefangen habe, damals meine Videos zu produzieren mit meinem besten Kollegen. Wir haben Back in the days haben wir angefangen, Kochvideos zu machen. Das ist sehr, sehr lange her. Dann habe ich eben diese Kochvideos immer geschnitten und es war sehr, sehr aufwendig. Zum einen, weil ich es vorher noch nie gemacht habe, aber zum einen, weil die Videos auch einfach sehr aufwendig produziert waren. Und ich hatte dann oben eine Dachgeschosswohnung und die war so voll von allem. Also ich habe mein Leben immer sehr viel gesammelt. Ich habe es auch immer sehr gerne gemacht. Und ich hatte einfach unglaublich viele Dinge überall stehen. Und ich habe gemerkt, dass mich das irgendwie total gestresst hat. Insbesondere, wenn ich dann kreativ sein musste, hat mich das voll gestresst. Dann habe ich eben angefangen, Dinge auszusortieren und zu verkaufen und wegzugeben. Und ich habe gemerkt, umso leerer der Raum wurde, umso kreativer konnte ich sein und vor allem auch umso produktiver konnte ich sein. Und das Konzept habe ich dann irgendwie immer weitergeführt auf alles eigentlich, also auf Möbel, auf Kleidung, auch auf Essen. Und habe gemerkt, wie mich das befreit, weil auf einmal habe ich irgendwie nur noch Dinge in meinem Leben, die mir gut tun, die mir was Positives geben und die mir vor allem Energie geben und nicht Energie rauben. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Also wenn du dich wirklich nur noch mit Dingen übergibst, das Schöne ist, auch wenn du dich mit wenigen schönen Dingen übergibst, dann siehst du diese Dinge viel mehr. Weil vorher war es so, dass ich zwar ein paar schöne Möbel hatte oder ein paar schöne Teile, die aber so überdeckt wurden von diesem ganzen Rümpel und Kram, dass ich da eigentlich gar kein Auge mehr für hatte. Und als ich dann angefangen habe, diesen ganzen Kram wegzumachen, habe ich auf einmal gesehen, boah, Wahnsinn, diese wunderschöne Kommode ist so cool. Und jetzt auf einmal sehe ich das auch wirklich, weil die halt nicht voll steht mit irgendwelchem Kram. Und ja, das ist für mich ein schönes, deswegen ist ja Minimalismus für mich ein schönes Konzept.
Ja. Was würdest du denn vorschlagen, wenn jemand das für sich auch mal anfangen will?
Ja.
Was ist so eine gute Richtlinie, um sich wirklich von Sachen zu trennen? Weil ich glaube, viele denken, wissen auch, dass sie irgendwie super viel Kram irgendwie rumstehen haben. Aber manchmal fällt es einem ja dann so schwer zu entscheiden, okay, was gebe ich jetzt weg und was nicht? weiß nicht, bei mir ist es dann manchmal so, ich komme dann irgendwann in so einen Trudel und dann haue ich irgendwie alles nur noch weg und denke mir dann irgendwie ein halbes Jahr später, Mist, warum habe ich das jetzt eigentlich weggegeben? Also was würdest du sagen, ist da so eine gute, so ein paar Kriterien vielleicht, nach denen man das ganz gut umsetzen kann?
Also ganz ehrlich, die allerbeste Methode, die ich in meinem Leben kennengelernt habe und die ich auch überwiegend genutzt habe, ist die TTT-Methode.
TTT?
Mhm. Genau. Die kommt aus dem Englischen, die steht, also das erste T steht für Trash, also Müll. Das zweite für Treasure, also Schätze, das heißt, das behalte ich. Und das dritte T steht für Transfer, also weiterleiten bzw. verkaufen.
Mhm. Okay.
Dann nimmst du dir drei große Boxen, setzt dich einfach bei dir ins Wohnzimmer, nimmst dir drei große Boxen und stellst diese Boxen vor dich hin. Kannst dich auch beschriften, wenn du magst. Und dann gehst du durch deine Wohnung und nimmst so, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie alles mit, wo du denkst, oh nee, das will ich weggeben. Und dann packst du es auf einen Haufen vor diese Boxen oder neben diese Boxen. Dann nimmst du jedes einzelne Teil und schaust es dir an, fühlst es, damit du auch irgendwie so eine Beziehung zu dem Teil kriegst. Klingt jetzt komisch, aber es hilft wirklich. Und dann legst du es in einer der drei Boxen. Entweder du ist es Müll, weil es einfach nicht mehr gebraucht werden kann. Oder du denkst dir, nee, das möchte ich behalten. Oder du packst es in die Verkaufen-Box. Und das Schöne an dieser Methode ist, dass du am Ende so ein wunderschönes, ein bildliches Ergebnis davon hast, wie viel du aussortiert hast und wie viel du behalten hast. Das ist richtig, richtig gut. Und dann, was du dann machen kannst, ist, du kannst diese Trash- und Verkaufen-Boxen kannst du in den Keller stellen oder in einen Raum zum Beispiel, also Garage oder irgendwie sowas, und lässt es da einfach stehen für ein paar Wochen. Und dann guckst du diese Boxen nochmal an und stellst dir auch selbst die Frage, okay, ist jetzt irgendwas hier drin, was ich in den letzten Wochen so richtig krass vermisst habe? Und wenn das nicht der Fall war, außer es ist jetzt was sehr Saisonales, wie jetzt Weihnachtsdeko oder so, dann brauchst du es sehr wahrscheinlich auch nicht mehr und dann kannst du es weggeben.
Ja.
Und das ist die beste Methode. Ich habe diese Methode, glaube ich, so 6 bis 8 Mal in meinem Leben gemacht und ich habe dadurch, also einen Großteil meiner Dinge habe ich so ausgemistet. Und es gibt 2 Sachen, bei denen ich es bereue. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit.
Cool. Ja, ein richtig guter Tipp. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut umsetzen.
Ja. Und es macht auch Spaß. Ja. Es macht wirklich Spaß.
Ja, glaube ich. Auch so ein bisschen wie Puzzeln.
Ja, ja.
Welche 2 Sachen waren das denn, die du bereit hast, wegzugeben?
Ja, also die erste Sache, die werde ich jetzt nicht nennen, das ist ein bisschen persönlich.
Okay.
Aber die zweite Sache war so ein uraltes Tanktop von H&M. Weil ich war dann irgendwie dabei, meine Kleidung auszusortieren und ich habe gesagt, okay, ich möchte mit einfach viel weniger Kleidung haben. Und dann hatte ich halt dieses Tanktop und das ist schon richtig, richtig alt, aber das ist so übertrieben geil geschnitten. Aber ich dachte mir, nee, das brauchst du nicht mehr und so. Und habe ich es weggegeben und ich bereue es so häufig, weil das war einfach zum Trainieren das allerbeste Tanktop, was ich hatte. Und das gibt's auch nicht mehr, weil das habe ich vor locker 10 Jahren oder so gekauft.
Aber ich kenne das. Es gibt dann manchmal so dieses eine Kleidungsstück, was eigentlich auch total verwaschen ist und alles, aber was einfach perfekt sitzt oder einfach, ne, wo man sagt so, okay, ja, und dann findet man es nicht mehr.
Ja, voll. Und ich habe auch noch echt viele Fotos, wo ich dieses Tanktop anhab und Hard Times.
Witzig. Aber ich habe das mit Klamotten zum Beispiel, da bin ich auch sehr rigoros, dass ich jedes Jahr, einmal im Jahr, meinen Kleiderschrank durchgehe, weil ich ja auch durch meinen Job vom Fernsehen echt irgendwie immer sehr viel Kleidung brauche, so die, wo man halt nicht immer das Gleiche anziehen kann, ne? Was ich privat total gerne mache.
Ja.
So 3 T-Shirts, die ich immer anziehe, aber halt beruflich nicht. Und trotzdem habe ich verhältnismäßig wirklich einen sehr kleinen Kleiderschrank, weil ich jedes Jahr durchgehe und gucke, welches Teil hing jetzt 1 Jahr und ich hatte es nicht an. Und das kommt dann raus. Und dann habe ich so 4, 5 Freundinnen. Da kommt dann die große Tasche, geht dann einmal rum, die so eine ähnliche Körpergröße haben halt. Ne? Und die dürfen dann sich dann alles raussuchen, was sie wollen. Und der Rest geht dann tatsächlich als Spende weg. Das mache ich einmal im Jahr.
Richtig gut.
Ja, finde ich auch.
Richtig gut.
Auch immer sehr befriedigend, weil ich immer denke, nein, ich kaufe mir keinen größeren Kleiderschrank, sondern ich mache das einfach genauso weiter.
Hammer.
Aber da sind auch schon Teile leider dann doch gegangen, wo ich dachte, Mist, naja, aber gut.
Ja, der Moment kommt dann manchmal doch irgendwann, ne? Und dann, naja.
Ja, ich habe eine Freundin, die hat das auch sehr stark für sich so entdeckt und vielleicht kann ich deren Tipp noch weitergeben. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass sie wirklich durch alle Teile, die in ihrer Wohnung stehen, gegangen ist und überlegt hat, hat das einen Wert? Es kann ein praktischer Wert sein oder ein emotionaler Wert. Und wenn es einen Wert hat, dann bleibt es da. Und wenn sie keinen Wert entdecken kann, kommt es weg.
Das ist ein sehr schöner
fand ich auch ganz gut irgendwie. Aber TTT finde ich auch super, ja, weil einem das vielleicht noch hilft, die Entscheidung nochmal zu überdenken.
Ja.
Das ist natürlich bei dem anderen nicht so.
Aber das ist auch ein schöner Tipp. Vor allem, das ist auch, glaube ich, gut für den Alltag, weil du kannst dir sagen, okay, ich nehme einfach pro Tag 10 Teile in die Hand und mache das aber jeden Tag. Es dauert auch nicht so lange.
Ja.
Das ist eine coole Methode.
Ja, fand ich auch. Ganz cool. Okay, ich habe eigentlich noch so 2 Fragen.
Ja.
und zwar einmal noch zum Thema Ernährung und vielleicht eben auch tatsächlich für mich immer noch so diese Schwierigkeit, es umzusetzen.
Mhm.
Wie stehst du denn zu Cheat Dates? Cheat Dates. Cheat Dates. auch schlecht.
Cheat
Days.
Cheat Dates in einer Beziehung. Ja. Cheat Days. Wie steht's Cheat Days? Das ist eine coole Frage. Auf der einen Seite, Essen hat ja auch was mit der Seele zu tun. Und beziehungsweise Gesundheit hat auch was mit der Seele zu tun. Und wenn dazu gehört, dass du am Wochenende gerne mit deinen Freunden oder Freundinnen ein Glas Wein trinkst und du dadurch einen schönen Abend hast und ihr euch eine Packung Chips zum Beispiel reinzieht, dann klingt jetzt komisch, aber dann kann auch das zur Langlebigkeit beitragen. Weil wir sehen von den ganzen Langlebigkeitsvölkern, dass ein großer Teil eben auch Community war. Das heißt, die haben eben einfach sehr viel Zeit, sehr glücklich miteinander, in der Regel mit der Familie verbracht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du dich überwiegend gesund ernährst und auf dich achtest, dann ab und zu mal so einen Cheat Day hast, Pizza essen gehst, Wein trinkst, Chips isst, dann musst du dir keine, also dann wird der Körper eher darüber lachen. Also weil wenn du ein gutes, stabiles Gerüst hast und dann ab und zu mal Weißmehl oder Weißbrot oder Süßigkeiten isst, dann macht das im Körper nicht viel aus, weil das muss man sich ja immer klar machen. Andersrum ist es ja genauso. Also wenn du dich jetzt 6 Tage die Woche komplett katastrophal ernährst und dann einen Tag richtig gesund ernährst, dann wird der eine Tag auch nicht viel ausmachen. Weil immer die Basis ist halt das Wichtige. Das ist das Zweite. Mhm. Und das Dritte ist, und das ist mir aber auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ich glaube, dass man so Cheat Days und so gerade dieses Verlangen nach süßem und salzigem, fettigen, ich glaube, dass man sich das auch abgewöhnen kann, beziehungsweise umgewöhnen kann. Weil in der Regel ist es ja so, dass der Körper verlangt ja nicht nach Chips oder Donuts oder Schokolade oder nach Alkohol, sondern wo lang der Körper verlangt, ist nach Entspannung, nach was Süßigem, was Salzigem, was Fettigem. Und wir als Wächter des Körpers sozusagen können entscheiden, wie wir dieses Verlangen befriedigen. Und eine Dattel mit Schokolade und Cashewmus und ein bisschen Meersalz befriedigt dieses Verlangen, klingt jetzt komisch, genauso wie Schokolade mit Chips. Weil am Ende will der Körper ja nur diese Stoffe. Oder das Gehirn will halt diese Stoffe. Und wir sind eigentlich diejenigen, die das in der Hand haben, uns das selbst umzugewöhnen. Es dauert halt lange. Aber ich sage immer, ich habe eigentlich, also mich fragen immer häufig Leute, erinnerst du dich auch mal ungesund? Und ich sage immer, nee, weil mir das einfach nicht mehr schmeckt. Also mir ist das dann zu süß oder viel zu fettig oder viel zu künstlich. Ich cheate eigentlich so gesehen jeden Tag, weil für mich ist die größte Befriedigung einfach dunkle Schokolade mit Datteln. Weil das gibt mir eben genau das, so diese Entspannung, die Belohnung, das Süße, das Fettige. Und das ist so mein Ansatz dazu. Aber ich zum Beispiel, ich gehe auch einmal die Woche mega gerne eine Zimtschnecke essen. Und dann, wir haben bei uns in der City so eine richtig geile, so ein Café, die machen richtig geile Zimtschnecken. Und das genieße ich dann auch sehr. Und das sollte auch immer ein großer Teil von Ernährung sein, Genuss. Und wenn da halt mal was zugehört, was nicht ganz so gesund ist, ist das auch kein Problem.
Das finde ich auch sehr schön, dass du das sagst, weil das Ziel ist ja 100 zu werden und 100 wird man eben auch nur, wenn man glücklich ist. Und ich glaube auch, dass oftmals Leute, die vielleicht gerade dabei sind, so ihr Mindset ein bisschen umzustellen, was die Ernährung angeht, das sehr so als Stress empfinden, ne? Und dass man sagt, oh Gott, und jetzt muss ich mir das alles verbieten und deswegen dann vielleicht auch nicht dranbleiben. Deswegen finde ich es halt wichtig und gut, dass du sagst, dass es auch dazugehört, dass man sich auch mal was gönnt, was vielleicht nicht so gesund ist, aber dass man sich da nicht so einschränkt auf Dauer. Weil sonst zieht man es einfach nicht lange durch.
Genau, ja. Darum geht es ja auch. Du sollst, genau, es geht ja genau, also du willst ja nichts durchziehen dein Leben lang, sondern du willst ja einfach dann grundlegend deinen Lebensstil ändern.
Ja.
Und wenn da eben einfach manchmal gesunde Lebensmittel dazugehören, weil du es brauchst, ist es völlig okay. Ich sage nur immer, das ist so mein Ansatz, wenn ich dann was Ungesundes esse, dann versuche ich auch wirklich was Gutes, Ungesundes zu kriegen. Also wirklich eine echt tolle Pizza, die so mit Handarbeit gemacht ist und jetzt nicht so eine Fertigpizza oder so. Oder was gibt es noch für so ein Beispiel? Bei der Zimtschnecke zum Beispiel, ne? Also dann wirklich jetzt nicht so eine fertige Zimtschnecke, wo dann noch alle möglichen Stabilisatoren und sonst was drin sind, sondern halt von jemandem, der es wirklich selbst gebacken hat. Und wenn da halt Zucker und bla 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 drin ist, ist okay, aber sie ist halt wenigstens so selbst gemacht.
Ja.
Ja.
Cool. Vielleicht hast du zum Abschluss noch so einen Kernsatz, der allen helfen kann, weil das machst du ja letztlich auch bei der Arbeit, die Leute zu motivieren, ihr Mindset dahingehend ein bisschen umzustellen.
Ja, mein letzter Satz, den ich allen mitgeben möchte, ist, wenn du auf deinen Körper achtest, dann wird er sehr wahrscheinlich auch auf dich achten. Und deswegen lohnt es sich so oft, dass möglich ist, im Alltag auf den Körper zu achten, ihn mit ganzer lebendiger Nahrung zu versorgen und ihn so vielfältig, wie du es auch immer schaffen kannst, zu bewegen und zu trainieren.
Cool. Das ist richtig, richtig gut. Und ich fand generell, dass das echt so ein Gespräch war, auch über gesunde Ernährung, wo man einfach merkt, okay, das kann richtig Spaß machen und man findet da ein gesundes Maß für sich. Mhm. Und ich glaube, dass es jeder so auch anziehen kann und dann hoffentlich 100 wird oder 90 oder 110.
Genau, oder 120.
Oder 120. Also
ist auch möglich. Letztens, gestern bei der Lesung, vorgestern meinte noch jemand, dass die Oma 117 geworden ist.
Oh, cool. Von
daher, lass uns das als Vorbild nehmen.
Ja, stark. Ja. Vielen, vielen Dank, Luke. Es war wirklich richtig, richtig schön und nett.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Auch wirklich schöne Fragen und ja, danke.
In 2 Wochen geht es bei uns im Vitalgesundheits-Experten-Talk um einen Teil unserer Identität, der oftmals, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, ausgeklammert oder auch nur nebensächlich betrachtet wird. Es geht um unsere Sexualität. Denn sexuelle Identität wird häufig mit sexueller Orientierung gleichgesetzt. Dabei umfasst sie weitaus mehr. Was alles genau und wie unsere sexuelle Identität im Wesentlichen auch zu unserer Gesundheit beiträgt, bespreche ich mit der Expertin und Sexualtherapeutin und Pädagogin Julia Hähnchen. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Bis dahin folgt uns doch gerne bei Instagram, Vitalmagazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald, eure Clarissa.